Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Beethoven-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Am Donnerstag vor 250 Jahren wurde der Meister getauft und da ja keiner den genauen Geburtstag kennt, erfreuen uns die Feuilletons schon am Mittwoch mit einem letzten großen Ta-ta-ta-ta. Über Beethoven ist schon alles gesagt worden, steht beispielsweise in einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel und zwar als Aussagesatz. Es folgt allerdings ein wirklich mit einem Fragezeichen. Und so legt uns Frederik Hansen das internationale Musikerquintett Class Brothers and Cuba Percussion ans Ohr. Die südamerikanischen Rhythmen schmiegen sich den altbekannten Melodien an, der Titan entfaltet ungeahnte Lässigkeit. Selber Beethoven hören war in diesem virengeplagten Jahr sowieso das Gebot der Stunde, wie sich Manuel Brug in der Tageszeitung Die Welt erinnert. Die meisten Aufführungen mussten pandemiebedingt abgesagt, verschoben oder modifiziert werden. Nur Kleines oder Virtuelles schien zunächst möglich. So wurde aus Ramba, Zamba und Gedöns ein intimer Beethoven-Gang zum Klavier oder zur Kammermusik oder zum Beethoven-Buch. Das hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung aber nicht davon ab, noch einmal zum großen Ramba, Zamba auszuholen und das Feuilleton ganz dem Komponisten zu widmen. Dank Ludwig van Beethoven, schreibt Jan Brachmann, ist Musik zu einem Gut aller Menschen geworden. Der Dramatiker Moritz Rinke stellt sich Ludwig van Beethoven auf einem heutigen Telekom-Empfang vor. Das Bonner Unternehmen hat angekündigt, oder soll man sagen angedroht, die 10. Sinfonie mittels künstlicher Intelligenz zu beenden. Man hat also mein Leben, mein Werk, in einen Automaten gestopft, denkt er, und hernach soll der Automat meine unvollendete Sinfonie herausspucken? Weiß der Automat, wie ich mich fühlte, als ich die 10. im Geiste skizzierte? Wurden in den Automaten auch meine Stimmungen geleitet, meine Schmerzen, meine Wut? Erregt sich Beethoven mit Rinkes Worten. Doch da fragt auch schon Clemens Hausstein, welches ist das richtige Instrument für die Mondscheinsonate und findet die Antwort im Berliner Musikinstrumentenmuseum. Am besten einen Flügel nehmen, der eine Entwicklungsstufe später gebaut wurde, als zur Entstehungszeit des Werks üblich, schlägt da ein Experte vor. Denn so ließen sich die Überforderungen abfedern, die der visionäre Komponist seinem jeweiligen Instrument auflastete. Daniel Deckers hingegen fragt immer noch in der FAZ, aber fast schon im Boulevardstil, war Beethoven weinkrank, um den Komponisten dann tatsächlich in den Sektionssaal zu begleiten. 250 Jahre nach seiner Geburt verneigt sich nun die Welt vor dem Titanen im Reich der Töne, wie es 1827 im Obduktionsbericht hieß, der schwere Leberschäden zutage förderte. Genauer wollen wir es nun aber auch nicht mehr wissen und genehmigen uns auf diesen Schreck selber einen Schluck, natürlich im übertragenen Sinne. Wandern, den Flachmann kreisen lassen, schauen. So fasst Katrin Lorch in der Süddeutschen Zeitung das neue, nur 40 Seiten dünne Buch von Robert McFarlane zusammen. Der Meister des Nature of Writing beschreibt darin die englischen Hohlwege, die die Kritikerin so erklärt. Alte Pfade, die ältesten stammen aus der Eisenzeit, die jüngsten noch immer mindestens 300 Jahre alt, die für den Ausbau nicht taugten und deswegen noch weiter absanken, überwuchert, kaum noch sichtbar sind. Doch wer nun glaubt, das schmökere ich mal zwischen Frühstück und Gänsebraten weg, den warnt Lorch. Nur knapp 40 Seiten lang ist Hohlweg, dennoch kein Buch für Einsteiger in das Genre des Nature of Writing. Aber wer die Bücher von Robert McFarlane oder Roger Deakin kennt, die Schriftsteller schon bei ihren Exkursionen begleitet hat, wird sich gerne durch das Bändchen schaukeln, indem sich knapp formulierte Zeilen mit sanft gestrichelten Linien zu einem Netz verknüpfen. Und wer daran scheitern sollte, dem rät Rainer Moritz in der Neuen Zürcher Zeitung, ein Kochbuch ersetzt heute die Lebensberatung.